Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Gerald Bayroth.
Hallo, ich grüße Sie. Juden haben in ihrer Geschichte in den letzten 2000 Jahren in allen möglichen Ländern gelebt. Und das merkt man der jüdischen Musik auch an. Jüdische Musik kann klingen wie in einer deutschen Kirche. Jüdische Musik kann chassidisch klingen. Sie kann auch jemenitisch klingen. Sie kann neochassidisch klingen. Und jüdische Musik kann poppig klingen. Das Forschungszentrum für jüdische Musik an der Hebräischen Universität in Jerusalem, das Merkaz Lecheker HaMusika HaYehudit, erforscht die vielen jüdischen Musiktraditionen. Und Ihre Ohren können in etwa 10 Minuten gleich mitforschen. Davor möchte ich Ihnen einen Mann vorstellen, den Sie unbedingt kennen sollten oder kennenlernen sollten. Jedenfalls, wenn Sie das Judentum interessiert. Ich spreche von Maimonides oder Rabbi Moses ben Maimon. Maimonides wurde im muslimischen Spanien im 12. Jahrhundert geboren, in Cordoba. Doch als die Berber-Dynastie der Almohaden Cordoba eroberte, musste die Familie des Maimonides fliehen. Er hat vor allem in Kairo gelebt und war dort Leibarzt des Sultans. Maimonides ist einer der wichtigsten jüdischen Weisen und Rabbiner. Er hat den Mishneh Torah geschrieben, das heißt übersetzt die Wiederholung der Torah oder auch die Wiederholung der Weisung. Ein Werk, das vor allem beleuchtet, wie Juden leben sollen. Leider sind klassische jüdische Werke oft schwer in deutscher Übersetzung zu bekommen, so auch der Mishneh Torah. Es gibt zwar eine ältere Übersetzung, aber die ist im Buchhandel nicht zu kriegen. Und seit kurzem stellt ein Rabbinatsstudent diese Übersetzung online und er übersetzt die fehlenden Teile gleich selbst. Arkadiusz Luba berichtet.
Mishneh Torah und Schlamm auch? Keine Ahnung.
Weiß nicht. Sag's mir.
Selbst nicht alle Juden wissen, was die Wiederholung der Torah, die Mishneh Torah, ist. Dabei wollte das Buch einst die jüdischen Gesetze für jedermann zugänglich machen. Der Arzt und Rabbiner schrieb sie von 1170 bis 1180 in Ägypten. Rabbi Maimonides ist auch als Rambam bekannt, so kürzen Juden die Namen ihrer großen Gelehrten ab. Bis heute ist dies die einzige Abhandlung aller Aspekte des Judentums nach dem Talmud, einschließlich der Gesetze des Tempeldienstes. Dabei hatten Juden zur Zeit des Maimonides schon über 1000 Jahre keinen Tempel mehr. Die Mishneh Torah beinhaltet 365 Verbote und 248 positive Gebote. Die Zahl 365 entspricht der Zahl der Tage im Jahr, 248 der Knochenzahl der Menschen, wie sie vor Zeiten Maimonides von den Juden gezählt wurden.
Dieser Gesetzeskodex ist einzigartig, weil zum ersten Mal wurden jüdische Gesetze kodifiziert. Zum ersten Mal wurden sie systematisiert.
Rabbinatsstudent Igor Itkin.
Und auch die Sprache der Mishneh Torah selbst ist eine reine hebräische Sprache. Es ist nicht das Aramäisch des Talmuds. Eine sehr schöne und präzise Ausdrucksweise, damit jeder Mensch verstehen kann, was Gott von ihm möchte. Also es ist wirklich an das Volk gerichtet in einer unmissverständlichen Sprache.
Igor Itkin hat an der Freien Universität in Berlin ein Studium der Judaistik absolviert und studiert jetzt am orthodoxen Rabbinerkolleg. Seit einem halben Jahr übersetzt er Teile der Mishneh Torah ins Deutsche. Er hat sich die einzige deutschsprachige Ausgabe der Mishneh Torah vorgenommen. Sie ist im 19. Jahrhundert in St. Petersburg erschienen und wird nur sehr selten gelesen. Vollständig ist sie auch nicht. Itkin bearbeitet sie und fügt fehlende Teile hinzu. Zur Mishneh Torah habe den 29-jährigen Studenten ihr Autor selbst gebracht. Noch bevor Itkin anfing, sich für jüdische Religion zu interessieren, habe er Maimonides philosophischen Texte gelesen. Er sei von seinem Wegweiser für die Verwirrten fasziniert gewesen. Maimonides versucht darin, die jüdische Religion mit der aristotelischen, zum Teil auch der neuplatonischen Philosophie zu verbinden. Das Rationale in Maimonides' Werken gefalle Itkin sehr. Selbst manche etwas krude Stelle aus dem Talmud interpretiere Maimonides rational.
Rambam war sehr stark in dieser Uminterpretation der Torah. Das steht im Talmud, man soll nicht geschälte Zwiebeln über Nacht irgendwo lassen, weil es schädlich ist. Rambam war ein Arzt, der wusste, dass es nicht schädlich ist, deshalb hat er es nicht mit in die Gesetze aufgenommen, sondern das einfach weggelassen. Aber er sagt, dass jedes Gesetz in der Tora einen bestimmten Sinn hat, eine bestimmte Absicht, die Gott in dieses Gesetz hineingelegt hat.
Ashrei tachmimei darech, acholechim betoerat Adonai. Glücklich sind, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln, besagt Psalm 119, aus dem Maimonides in seiner Vorrede zur Mishneh Torah zitiert. Ich brauche nicht zu errötern, wenn ich all deine Gebote beachte. Der große Gelehrte sah sich aufgrund der Situation der Juden seiner Zeit gezwungen, eine systematische und kritische Sammlung der jüdischen Gesetze auf Hebräisch zusammenzustellen. Die Juden lebten nämlich in der Diaspora und jedes Land folgte den Entscheidungen der örtlichen Gerichte. Der Talmud blieb für den Laienjuden geschlossen. Selbst im einstigen Babylonien verstanden die meisten Juden kein Aramäisch und hatten daher keine Einsicht in die mündliche Überlieferung der Tora mit ihren Gesetzen. Das Leben nach jüdischen Vorschriften war gefährdet. Die Frage des religiösen Zusammenhaltes wurde bedeutsam. So wie sie auch heute ist. Wenn Juden nicht anderen das jüdische Narrativ überlassen wollen, muss man wissen, woher die jüdischen Inhalte kommen, sagt Haim Guski. Der Blogger und Publizist stellt die Mishneh Torah, übersetzt und bearbeitet von Itkin, ins Netz auf seine Plattform talmud.de.
Das ist einfach ein großes Projekt, das ja nicht durch eine Forschungsgesellschaft läuft oder durch eine wissenschaftliche Hochschule betreut wird, sondern das machen einfach Leute, die sich dafür interessieren. Der deutschsprachige Bereich ist ja ein sehr kleiner jüdischer Raum und das Interesse ist nicht so groß wie zum Beispiel in den USA, wo es ja zahlreiche englischsprachige Übersetzungsprojekte gibt. Wenn man Interesse daran hat, sich damit auseinanderzusetzen und zu lernen und zu schauen, woher die Inhalte kommen, dass man die Möglichkeit hat, auf sie zugreifen zu können. Suchen nach Texten und nachlesen und verlinken und weiterreichen und selber vielleicht weiterverwenden, das kannst du natürlich nur, wenn du das im Internet hast.
Zusätzlich zu dem Mishneh Torah-Projekt hat Igor Itkin seinen eigenen Podcast. Darin liest er aus der Mishnah und erläutert sie. Die Mishnah ist die älteste Schicht des Talmud. Traditionell gehen Juden davon aus, dass Moshe am Sinai die schriftliche Torah erhielt, das sind die 5 Bücher Mose, und die mündliche Torah. Die sollen viele Generationen weiter überliefert haben, bis sie schließlich nach vielen Jahrhunderten im Talmud aufgeschrieben wurde.
Bava Metzia, 1. Kapitel, 7. Mishnah. Sagt die Mishnah, findet jemand Scheidebriefe, Freilassungsbriefe, Testamente, Schenkungsurkunden oder Quittungen, so darf er sie nicht zurückgeben. Warum darf man diese Dokumente nicht zurückgeben, wenn man sie findet? Sagt die Mishnah, She'ani Omer, K'tuvim Hayu, Venimlach Alehem, Shelo Litnam. denn man vermutet, sie seien bereits geschrieben worden, als er sich ihretwegen anders besonnen hat, sie nicht zu geben.
Jeden Tag erscheint ein neuer Teil des Mishnah-Podcasts. So findet man darin beispielsweise Anweisungen, wie man Schabbat und andere Feste feiert oder wie man betet. Vorschriften zum jüdischen Speisegesetz, den Kaschrut, erklären genau, welche Speisen verboten und welche erlaubt werden. Die wenigsten Gesetze seien einfach nur mit einem knappen Fair oder Verbot ausformuliert. Die Mishnah bestehe aus Diskussionen von Rabbinern, sagt Haim Guski.
Maimonides hat sich sehr oft darauf beschränkt, die Ergebnisse dieser Diskussion zu präsentieren, während die Mishnah das alles nochmal erklärt und nochmal ein wenig ausführlicher darstellt, sodass es nicht direkt eine Anweisung ist. Das wird, glaube ich, gefordert vom Judentum, dass man sich mit dem Mitzvot auseinandersetzt und nicht einfach nur das tut, was in einem Satz formuliert ist.
Die Mishneh Torah besteht aus 14 Bänden, 613 Gesetzen mit Erklärungen auf über 1000 Seiten. Ob Igor alles übersetzen will? Nein. Er konzentriere sich auf das meist Gelehrte und Relevante für das jüdische Leben heute.
Die Bücher, die es komplett nicht gibt, zum Beispiel Bücher, wo es dort geht um Heirat, um Tempeldienst. Ich werde mir nicht die Mühe machen, das selbst übersetzen. Diese Bücher sind nicht die am häufigsten, die gelernt werden. Also am häufigsten werden Bücher mehr über die Gebete gelernt, dann die ethisch-philosophischen Teile der Bücher. Also solche Fragen wie, wenn ein Hund dir hinterherläuft und dich beißen möchte und wenn ich diesen Hund verscheuche, wirst du mich dann heiraten. Ob das funktioniert oder nicht. Also solche Fragen sind natürlich heute irrelevant.
Als großer Maimonides-Fan fühle sich Itkin verpflichtet, die Mishneh Torah komplett ins Deutsche zu übersetzen. Ihm fehlt allerdings das Geld. Ohne werde er die ehrenamtliche Beschäftigung wohl einstellen müssen.
Wenn ich die finanziellen Mittel hätte, würde ich alles übersetzen. Ja, aber ich habe diese finanziellen Mittel nicht und ich arbeite in meiner Freizeit. Ich mache es Leshem Shamayim, so um Himmels Willen. Einfach nur, um unsere Lehre des Judentums zu verbreiten. Einfach die Möglichkeit, das Judentum kennenzulernen, wie es wirklich ist. Und das kann man am besten verstehen, wenn man den Rambam liest.
Wenn Sie etwas über das rabbinische Judentum erfahren wollen, vergessen Sie Martin Buber und lesen Sie Maimonides, jedenfalls erstmal. Denn Sie lernen bei Buber eine sehr spezielle Dialogphilosophie kennen, aber Maimonides fasst zusammen, was Generationen von Rabbinen gedacht haben und was auch zum Teil jüdisches Gesetz geworden ist, Halacha. Das können Sie jetzt auf der Website talmud.de nachlesen. Arkadiusz Luba hat berichtet. Christen haben Gesangbücher, Juden haben Gebetbücher und der Unterschied ist mehr als Wortklauberei. In jüdischen Gebetbüchern stehen nämlich keine Noten. Egal, ob Sie in eine Synagoge in New York, in Berlin oder in eine jemenitische Synagoge in Israel gehen, die Texte sind relativ ähnlich. Doch die Melodien, welch ein Unterschied! Musikalisch lagen lange Zeit Welten zwischen den jüdischen Gemeinden in Berlin und Algier. Über Jahrhunderte hinweg gab es wenig Möglichkeiten des Austausches. Eine Gemeinde im Jemen hatte wenig Chancen, die Melodien aus Deutschland kennenzulernen. Das ist inzwischen anders. Wegen der Migration, wegen YouTube und Internet, aber auch schon wegen der Schallplatte. Forscher des Jerusalemer Instituts zur Erforschung der jüdischen Musik bewahren die Unterschiedlichkeit der Stile. Sie haben den Gesang zigtausender jüdischer Gemeinden aufgezeichnet und Lissy Kaufmann hat in die Musiken reingehört.
Es klingt wie eine alte Opernaufnahme. Es handelt sich aber um ein Lied, mit dem in jüdischen Gottesdiensten der Schabbat begrüßt wird. Lecha Dudi, gesungen von Israel Alter, einem der bekanntesten Chasanim, also jüdischen Kantoren, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Alter lebte und arbeitete zunächst in Wien und Hannover, bevor er nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten nach Südafrika auswanderte. Diese Aufnahme, beinahe 100 Jahre alt, befindet sich im digitalen Musikarchiv des Staatsarchivs von Israel. Verwaltet wird es vom Forschungszentrum für jüdische Musik der Hebräischen Universität Jerusalem. Der Musikwissenschaftler Edwin Serussi leitet das Zentrum. Er erklärt, dass der Vergleich mit Operngesang gar nicht so verkehrt ist.
You have to remember that already by that time, particularly in Europe, it became a practice to perform liturgical music outside the synagogue.
Man muss sich klar machen, vor allem in Europa war es in jener Zeit gängige Praxis, liturgische Musik außerhalb der Synagogen in Form von Konzerten zu spielen. Auch Mozart mag für die Messe komponiert haben. Heute aber hören wir seine Werke in Konzerthallen. Das Gleiche gilt für die Musik der jüdischen Liturgie. Nach und nach gab es Star-Kantoren in Polen und Deutschland, die Konzerte gaben mit liturgischer Musik. Manche Kantoren waren auch Opernsänger.
They start to record the pieces played on the concert by cantors, some of which are also opera singers.
Edwin Cerussi sitzt in einem kleinen, fensterlosen Büro im zweiten Stock oberhalb der Nationalbibliothek in Jerusalem. In seinen Regalen stapeln sich ein paar Kassetten, Überbleibsel aus vergangenen Zeiten. Heute ist sein wichtigstes Arbeitsgerät der Computer. Auf Servern lagern rund 60.000 digitalisierte Aufnahmen jüdischer Musik aus verschiedenen Ländern und in verschiedenen Sprachen, die sein Institut seit Jahrzehnten sammelt und archiviert. Die Idee eines solchen Archivs für jüdische Musik kam erst mit der Entstehung des jüdischen Staates, erklärt Cerussi. Es ähnele heute den Nationalarchiven europäischer Länder.
In Germany and in Freiburg you have the archive of Deutsch Volksmusik, which is
in Freiburg gibt es das Archiv der deutschen Volksmusik. Alle deutschen Lieder seit der Romantik werden dort gesammelt. Das Gleiche passiert hier in Israel, mit der Ausnahme, dass die Vielfalt der Kulturen hier atemberaubend ist. Gesungen wird in so vielen Sprachen: Judeo-Arabisch, Judeo-Persisch, Judeo-Spanisch, Jiddisch. Das gibt es in keinem anderen Land. In Deutschland ist Volksmusik nur auf Deutsch.
Deutsche Volksmusik ist in Deutsch, that's it.
Auch dieses Lied zählt zu den Schätzen des Archivs. Die rund 100 Jahre alte Aufnahme stammt aus der Türkei, aus der Zeit des Osmanischen Reiches. Es handelt sich um ein Eröffnungslied für ein mystisches Ritual. Dass im Archiv in Jerusalem heute Aufnahmen wie diese lagern, ist auch den ersten europäischen Plattenfirmen zu verdanken.
The amount of records produced always surprises me.
Die Masse an produzierten Platten überrascht mich immer wieder. Deutsche Tontechniker reisten beispielsweise mit ihren Aufnahmegeräten in Bergregionen im Kaukasus, mieteten ein Hotelzimmer und machten daraus kurzerhand ein Aufnahmestudio. Dann gingen sie in Cafés und fragten, wer sind die wichtigsten Musiker der Gegend, und luden diese zu Aufnahmen ein. Manchmal waren die Leute sich gar nicht bewusst, was das bedeutet. Aus heutiger Sicht wurden sie ausgenutzt. Die Tontechniker haben ihren Gesang aufgenommen, aber sie bekamen höchstens einen winzigen Geldbetrag. Ein anderer hat die Platten verkauft. Das Archiv bezeugt heute die Vielfalt der jüdischen Musiktraditionen. Jüdische Gemeinden haben sich in fast 2000 Jahren in der Diaspora den Traditionen des jeweiligen Landes angepasst. So kommt es, dass ein Chor der polnisch-chassidischen Dynastie Gur, eine besonders streng religiöse Gruppe, noch heute in Jerusalem Lieder singt, die wie europäische Marschmusik klingen. Selbst Lecha Dudi, das Lied, mit dem in Synagogen der Schabbat begrüßt wird, klingt bei ihnen so.
The Hasidic repertoire includes the genre of military marches, which is a tradition going back to Europe.
Das chassidische Repertoire umfasst diese europäische Tradition der Militärmärsche. Imperialorchester haben Märsche früher in verschiedenen Städten gespielt und Juden haben sie gehört. Es ist Musik, die Macht ausstrahlt. Und wenn man diese Musik in den religiösen Kontext packt, dann heißt das, dass Gottesdienste etwas von dieser Macht absorbieren.
Take this music into religious service, you are absorbing some of that power.
Edwin Cerussi und sein Team sind vor einigen Jahren losgezogen, um die Gesänge der verschiedenen jüdischen Gemeinden im ganzen Land aufzunehmen. Nur in den Gottesdiensten am Schabbat war ihre Arbeit verboten. Elektrische Geräte sind am jüdischen Ruhetag schließlich tabu. Dieses Lied haben sie in den 90er Jahren in Jerusalem aufgenommen. Es sind marokkanische Juden, die Psalme singen, nach einer alten Tradition aus ihrer Heimat. Viele Gemeinden sind stolz auf ihre Traditionen und zelebrieren diese bis heute. Damit sie überleben, musste sich in Israel aber auch einiges ändern. Heute gibt es Dinge, die es früher nicht gab, zum Beispiel Schulen für marokkanische Kantoren. In Marokko kam man nie auf solch eine Idee. Dort wurde alles mündlich an die nächste Generation weitergegeben. Diese Strukturen kamen erst im neuen Staat auf. Heute umfasst Israel viele Kulturen der Diaspora.
Includes within itself many diasporas.
Doch so vielfältig, wie die Musiktraditionen in der Diaspora einst waren, sind sie im neu gegründeten Staat Israel nicht geblieben. Die Rede ist nicht nur von aschkenasischen Gemeinden, also Gemeinden mit deutschen und osteuropäischen Wurzeln, die im Zuge des Holocausts einen Teil ihres Repertoires verloren haben. Auch in den sephardischen Gemeinden, also den Gemeinden mit Wurzeln im mittelalterlichen Spanien und der Türkei, haben nicht alle Traditionen überlebt. Es gab Gemeinden, die sehr klein waren und nicht überlebten. Außerdem ist es eine Frage der Demografie. Viele tunesische Juden sind in Israel oft an Orte mit einer Mehrheit von marokkanischen Juden gezogen und wurden liturgisch gesehen marokkanisch oder allgemeiner nordafrikanisch. Und so sind einige der Traditionen eben nur noch als Aufnahmen im Musikarchiv in Jerusalem zu finden. Dem Institut kommt daher heute eine ganz neue Bedeutung zu, denn immer mehr moderne Künstler entdecken die Musik ihrer Vorfahren für sich und nutzen sie als Vorlage für ihre Lieder. Nicht selten klopfen sie dann bei Edward Cerussi an.
Jüdische Synagogenmusik ist vor allem vielfältig. Lissy Kaufmann hat in Jerusalem das Forschungszentrum für jüdische Musik besucht.